Herzlich willkommen zum Podcast Transformation und Leadership. Ich bin dein Host, Ricardo Schmid, und auch heute dabei mein Co-Host Miriam Soliva in der 56. Folge von unserem Podcast. Heute geht es wirklich um Transformation und Leadership. Geht es aus auch? Aber heute haben wir einen Gast. Unser Gast hat einmal Radio- und Fernsehelektriker gelernt, mit dem angefangen und ist nachher mit der Zeit immer weitergegangen. Er führt heute sein eigenes Unternehmen und hat gerade dort wieder einen Umbruch eingeleitet im eigenen Unternehmen. Wir reden mit unserem Gast, Roman P. Büchler. Und was das P genau bedeutet, auf das kommen wir auch noch. Der Roman ist Strategie- und Leadership-Experte. Er ist auch Rees Motivation Profile Master und Buchautor. Wir reden mit ihm eben über Transformation, dass Transformation nie fertig wird, warum Druck in der Veränderung immer Gegendruck erzeugt und auch wo in deiner Organisation Potenzial schlummert. Das Potenzial, das auf keinem Organigramm steht. Jetzt wünsche ich dir viel Spass bei dieser Folge Transformation und Leadership.
Ja, hoi, saluti, Roman.
Hallo Roman.
Hoi miteinander.
Ja, ich starte auch gerade bei dir wieder mit unserer Einstiegsfrage. Roman, hat es einen Moment gegeben in deinem Leben, in dem du bewusst gesagt hast, so wie bis jetzt kann es nicht mehr weitergehen, jetzt verändere ich etwas?
Ja, den gibt es. Der ist sehr präsent. Und wenn mir die Frage gestellt wird, dann weiss ich immer genau, welche Antwort es gibt. Ich war 16 gewesen. Und im zweiten Lehrjahr. Und dann hat mein Lehrmeister gesagt, so Roman, wenn du so weitermachst, dann wirst du die Lehrabschlussprüfung nicht bestehen und dann werden wir den Lernauftrag, respektive den Lehrvertrag, werden wir auflösen, wieso geht das nicht weiter. Und das ist dann so das erste Mal, wo ich die Teflonpfanne sprichwörtlich im Gesicht gespürt habe. Und so meine erste Reaktion ist dann immer, ja, er ist schuld, dass es so ist. Aber es ist dann so klar gekommen, dass meine Eltern haben müssen vorbeikommen, dass wir uns beim Lehrmeister getroffen haben, und dann habe ich gewusst, jetzt ist es wirklich ernst. Und dann habe ich gewusst, so wie bisher geht es nicht mehr weiter. Jetzt muss ich erwachsen werden. Und, jetzt muss ich und will ich Kurve kriegen.
Ja, das in der Lehre, das kennen wahrscheinlich ein paar, he? Denke ich. Das ist wirklich so. Ich glaube, die drei, vier Lehrjahre, die man hat, die sind immer wieder so. Man sagt ja immer, ja, ein Hänger ist immer in der Lehre, gell? Und nachher, wenn das nachher auf das ganze Berufsleben ummünzt ist, dann gibt es das ja etwa die auch, etwa die länger nicht, aber in der Lehre hat das praktisch wie ganz viele Leute. Also ich habe es auch gehabt, wirklich. Also.
Ja, bei mir ist da dann sehr ausprägt, ist dann der Change auch gekommen, in eine ganz andere Richtung. Und vieles auch selber in die Hand genommen. Vorbereitungen auf die Lehrabschlussprüfung, wo ich bei einem Kollegen hat dürfen, in seinem Betrieb noch lernen, wo sein Chef uns extra noch Fehler eingebaut hat, die Radios und Radio-Fernsehelektriker gelernt. Da haben wir intensiv vorbereitet, weil mein Lehrmeister mir gesagt hat, du schaffst den Lehrabschluss eh nicht. Habe ich dann gesagt, und jetzt erst recht, jetzt beweist er, dass ich es schaffe. Und ich glaube, aus dem Moment aus ist ja auch ganz viel von der Art und Weise, wie ich mich beruflich entwickelt habe, daraus entstanden, wie man dann einfach so Handlungsmuster an den Tag legt, wo dich einfach immer wieder daran erinnert, wenn du in so eine Situation kommst, okay, was ist dort die Antwort gewesen? Und das wird jetzt schon die richtige sein. Und die halten sich dann auch relativ hartnäckig, bis man dann merkt, dass da wahrscheinlich auch nicht das erfolgreiche Muster ist für alles. Aber das ist der Impuls gewesen. Und es gibt nur eine Antwort auf die Frage, die du mir gestellt hast, und das ist die.
Ja, das ist super spannend. Also das heisst, in dem Fall hast du die Lehre bestanden und bist seit einem Jahr als Radio- und Fernsehelektriker unterwegs.
Genau, weil sehe noch so jung aus.
Die Podcast-Aufnahme ist im Jahr 1900. Nein, so ist es jetzt auch nicht.
1990 wäre das. Genau, meine Lehre ist hier schon 4 Jahre gegangen.
Ah, eben, genau, genau. Ja. Ja, ja.
Und was die Jungen mir auch nie glauben, ist, dass ich im ersten Lehrjahr noch 220 Franken im Monat verdient habe. Wo ich immer die Antwort bekomme, mit dem kann man gar nicht leben. Ja, genau, darum bin ich auch 4 Jahre noch daheim geblieben.
Genau, genau. Ja, das weiss ich. Die Radio- und Fernsehelektriker haben am wenigsten verdient. Ich habe Elektriker gelernt, genau. Weil Radio- und Fernsehen hat es aber auch nicht so viel Lehrauswahl gehabt, sage ich jetzt mal so. Und wir haben, glaube ich, etwa 350 dem verdient, glaube 4 Jahre nach dir. Also dann ist ja sowieso ein bisschen aufgegangen, aber
ja. Aber es ist, kommen wir sicher im Gespräch auch noch drauf. Inzwischen weiß ich, wann ich gelernt habe, wann ich eigentlich gelernt habe. Mhm. Ich habe wohl den Beruf Radio- und Fernsehelektriker gelernt, aber um den Beruf können lernen und die Abschlussprüfung positiv bestehen, hat man ganz viele andere Fähigkeiten gebraucht, die mir heute immer noch helfen.
Okay.
Es ist einfach eine Weile gegangen, bis ich realisiert habe, was ich eigentlich gelernt habe.
Okay. Ja, ich glaube, da behalten wir wirklich ein bisschen noch ein bisschen bis später und vielleicht bringst du noch aufs Mal, vielleicht fragen wir noch mal, weil das finde ich jetzt gerade noch spannend. Ja, hey, ja, dann bist du Radio-Fernsehelektriker gewesen, aber wer ist eigentlich der Roman P. Büchler? Extra so betont.
Ja, das ist richtig so, das ist auch erst später in meinem Leben gekommen. Ich hatte Roman Paul Büchler ausgeschrieben, der zweite Vorname ist Paul. Und den habe ich zu Ehre von meinem Opa väterlicher Seite bekommen, wie man das früher noch gemacht hat, dass man den Namen vom Opa noch mit in zweite, dritte, vierte Vornamen, wer die dann haben, die Ahnengalerie quasi vorne angestellt bekommen haben. Bei mir ist der Roman Paul. Lang habe ich mich nur Roman Büchler genannt und irgendwie so ab dem 25. Lebensjahr, wo ich mich mit dem Vater wohl intensiver austauscht haben, wie es denn jetzt wirklich zu dem Namen gekommen ist und mich da Neugier getrieben hat, wirklich etwas hinter dem zweiten Vornamen zu erfahren, hat er mir dann gesagt, dass da eben zu Ehre vom Opa ich das bekommen habe. Das ist der Moment gewesen, wo ich dann das P-Punkt angestellt habe, was inzwischen ein Teil von meiner Personenmarke geworden ist. Und ich weiss noch da, wo ich das gemacht habe, Mitte 90er Jahren, und da ist er irgendwie gefühlt fürs Umfeld noch gewesen, wie wenn Professor oder Doktor vor deinem Namen anentust. Und er hat gesagt, du, jetzt, was ist denn jetzt mit dir passiert? Jetzt willst du aber hoch raus, dass du jetzt plötzlich da P-Punkt machst. Er sagt, ja, nein, das ist zu Ehre von meinem Opa und das ist ein Statement. Und inzwischen ist das Teil von meiner Personenmarke.
Habe jetzt gerade überlegt, eben vorher, wo du gesagt hast, Neugier, haben sie gedacht, auch zu Ehren von deinem Grossvater, ist jetzt auch etwas, eben, ich kenne das überhaupt nicht, ich habe einen Vornamen, dann kommt der Punkt. so, wo ich eben, das ist ja immer so eine Diskussion mit diesen zwei Vornamen und eben so und zu Ehren von, sagt schon mega viel aus eigentlich auch.
Ja, ich habe das natürlich für jemand anders oder vielleicht anders nennen. Vielleicht würde es jemand anders auch als Bürde nennen. Das weiss man aber nie, oder? Wie die Vornehmen auf die Leute wirken. Für mich war es wirklich so, ja, man hat wollen, dass etwas von meinem Opa mit mir mitkommt. Und somit auch ein Teil von der Ahnen immer mit mir dabei ist. Und, dann darf's auch stolz genannt werden, finde ich. Und das sagt auch ein bisschen etwas aus über unsere Familiengeschichte und wie von unseren Eltern und Großeltern Familie uns mitgegeben worden ist. Das hat einen besonderen Stellenwert. Und das ist auch so, ich habe einen Bruder, einen Jüngeren und meine Eltern, wir sind Vierte und wir haben immer sehr eine enge Familienbande, auch wenn wir uns nicht so viel sehen. Weil ich habe ja noch gerne Unabhängigkeit als relativ starkes Motiv, darum muss ich die Familie nicht immer sehen. Aber sie wissen da inzwischen und sie können gut damit umgehen. Genau. Aber eben, inzwischen sind beide auch über 80, meine Eltern. Und dann ist die Kadenz von, man hört sich regelmäßig und man sieht sich wieder, nimmt auch zu.
Ja. Für die Zuhörer, die schon viel gehört haben, die wissen natürlich, wenn wir von Unabhängigkeit, von Neugier reden, dann reden wir nicht einfach von Wörtern, wo wir da um uns schlagen, weil wir reden da ja vom Reese Motivation Profile. Und der Roman ist ja schon lange Reese Motivation Profile Master, können wir nachher sicher auch noch dazu sprechen. Und für die, die es noch nie gehört haben, denn wir haben ein paar Folgen über das schon gemacht, wo wir richtig tief über das reden, genau.
Achtung, Werbung. Eine Frage, die ich immer wieder Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer stelle: Wann hast du zum letzten Mal einen ganzen Tag nur für dich Zeit gehabt? Ohne Telefon, ohne Sitzung, ohne dass jemand etwas von dir will. Bei den meisten ist es wirklich lang seither. Genau darum gibt es mein Mayasäs. Ein Tag oben in den Bündner Bergen, weg vom Lärm, eine ehrliche Standortbestimmung. Wo stehst du als Führungsperson? Was treibt dich an? Und was treibt eigentlich dein Team an? Kein Seminar, kein PowerPoint, ein Gespräch auf Augenhöhe an einem Ort, wo das Denken wieder klar wird. Wenn das dich anspricht, dann melde dich doch gerne bei mir oder schau auf rscom.ch. Dort unter On Point hat es ein Register vorbei. Ich bin der Ricardo Schmid. Werbung ist fertig. Und jetzt weiterhin viel Spass in der Erfolg von Transformation und Leadership.
Genau. Ja, die Traditionen, Familientraditionen, ich kenne das ja auch, ja, wir haben ja auch Familientradition, gerade mit dem Namen. Aber jetzt ehrlich gesagt, mein zweiter Name, und da muss ich dann meine Mami fragen, von wo mein zweiter Name genau kommt. Wer der Thomas denn genau ist? Mir wäre es ja Ricardo T. Schmid. Ich denke, es ist beim Elektro gibt es ja auch die RST, die Phasen, oder?
Sind ja, ja, dort, ja, genau.
Dort, so, ich denke, das ist wegen dem. Und, oder wo ich in die RS gegangen bin, dass wenigstens noch das T drin ist, dass nicht nur RS meine
Initiale für Transporte. Transporte vom Motorfahrer.
Genau, ja, sag nicht. Ja, das kommt die ganze Zeit passen. Nachher habe ich Telekom
gemacht. Ricardo Transporter, ja, Schmid.
Genau. Genau, als irgendwo ist das, vielleicht ist es immer so ein bisschen dort drin. Wahnsinnig. Ja, hey, nein, ganz kurz, wir haben uns ja kennengelernt, das ist eineinhalb Jahre, bald zwei Jahre her, ja. Was heißt das, KMU oder?
KMU-Tag, St. Gallen KMU-Tag oder Ostschweizer KMU-Tag.
Genau, am Ostschweizer KMU-Tag, ein gemeinsamer Kollege, Freund von uns, Dani Frey, der uns dort gefunden hat, hey, die zwei, ihr matchen noch, tun schnell mal miteinander reden. Und das hat dann wirklich gematcht, weil wir haben so viele Gemeinsamkeiten. Ich weiss darum auch, dass du nach der Lehre Motorfahrer geworden bist, oder?
Richtig. Kindheitstraum erfüllt. Du hast ja wollen wissen, wer der Roman P. Büchler ist. Und genau. Der Kindheitstraum war immer gewesen, LKW fahren in den USA mit den grossen Peterbilt. Mit denen wegen Kenwood und Peterbilt sind so die Modelle, die bei mir daheim im Zimmer gestanden sind. Das war wirklich ein Kindheitstraum gewesen. Convoy, diejenigen, die in den 80er Jahren noch Fernsehen geschaut haben und Film geschaut haben, die kennen Convoy noch, der Rubber Duck. Das war mein Idol gewesen. Und im Militär konnte ich mir den Traum erfüllen. Das hat mich dann das erste Mal auch mit Leadership zusammengebracht, weil mein Kommandant in der RS Gefühl hatte, offenbar hat der Roman Büchler Führungsfähigkeiten, der muss unbedingt weitermachen. Und es hat mich fünf Jahre gebraucht, um mich gegen das Weitermachen zu wehren. Nicht, weil ich das Gefühl hatte, ich wollte nicht eine Militärkarriere machen. Aber jeder, der Motorfahrer ist, weiss, ab dem Moment, wo du Korporal oder mehr wirst, darfst du nicht mehr fahren. Und mir hat man relativ früh im Militär beigebracht, wer führt, fährt nicht und wer fährt, führt nicht. Und ich habe mich für das Fahren entschieden, was ich dann erfolgreich gemacht habe, meine ganze Militärkarriere lang. Darum, ja, Motorfahrer. Man hätte zu unserer Zeit, Ricardo, hätte man noch eine drei Wünsche draufschreiben, was wir werden. Und bei mir ist einfach dreimal Motorfahrer draufgestanden. Und dann kommt wieder Familientradition. Mein Vater und mein Großvater sind schon Motorfahrer gewesen, Militär. Und ich konnte das erfolgreich können machen. Sportlich habe ich ein bisschen versagt. Da hat man dann fast den Traum verwehrt, weil sie gesagt haben, ja, aber sportlich ist es ja nicht gerade die Glanzleistung. Aber ja, für Motorfahrer langt es.
Miriam, musst du noch warten, ich muss noch mal schnell etwas einwerfen. Weil ich finde es eben so lustig. Ich bin ja auch Motorfahrer im Militär. Letztes Mal haben wir ja den Daniele gehabt, ist ja auch Motorfahrer im Militär. Also ja. Das ist ja wirklich mega lustig. Ich bin auch vorgeschlagen worden, zum weitermachen. Mein Papa war Major, gell? Also wirklich. Und mein Bruder war Motorf. genau. Ja, bin vorgeschlagen worden, auch ich hatte einen Wett mit einem Kollegen, dort ist es halt auch wirklich um ein Haares Bier gegangen. Und dann bin ich zum Major, bin eine Stunde beim Major drin gewesen. Und dann hat der Major eben auch gesagt, ja, eben wegen Weitermachen etc. Und ja, es wäre wirklich, sie haben auch das, dort hat er nicht gesagt, Leadership Skills, wahrscheinlich so andere Wörter benutzt für da. Und nachher hat er auch nicht gesagt, nein, ich will Motorfahrer sein. Ich finde das lässig. Das macht mir richtig Spass. Oder die Möglichkeit hätte ich sonst wie auch nicht. Dann hat er gesagt, ja, aber momentan es hat eh wenig Motorfahrer, dann können sie auch als Korporal oder sogar als Leutnant noch fahren. Dann habe ich gesagt, ja, aber wenn es ja eh schon zu wenig Motorfahrer hat, wieso soll ich denn weitermachen? das ist dann wirklich so. Hey, wahrscheinlich, wenn ich weitergemacht hätte, wäre es sicher auch okay gewesen. Also weißt du, so von einem Thema, mega spannend, und ich habe darauf geschrieben, bei der Aushebung, zweimal Motorfahrer und einmal Motorradfahrer. Und für Motorradfahrer hast du dort einen Punkt haben.
Okay.
Ja, genau. Die habe ich dann erreicht, aber dann habe ich den Motorfahrer gesagt, ja, wo wollen Sie? Dann habe ich gesagt, Monte Generi ist gut, Punkt, Stempel. Können Sie gehen. Ja, sorry, Miriam.
Ja, ich habe kein Militär gemacht. Hätte ich aber die Familientradition natürlich weitergeführt, wäre ja eh in Küche, Furier, aber wäre ja dann mir nicht so gelegen, außer meinem Essen. Aber als Furier gehst du ja nicht in die Küche zum Essen, sondern hast eine andere Funktion. Aber ich glaube im Fall, ich wäre sehr wahrscheinlich wäre ich zu den Grenadieren, weil zu dieser Zeit hätte ich das sehr noch cool gefunden, doch ein bisschen umroppen und ja, körperliche Aktivität und in der Hoffnung, einen guten Furier zu haben, damit nachher das Essen gut ist. Ja.
Unbedingt. Genau. Aber der Ricardo und ich, wir hätten die sicher richtig an Einsatz gebracht und gesund wieder zurück.
Genau. Aber eben, zu dieser Zeit war das noch kein Thema gewesen, Frauen in der Armee, ja. Und kein Gedanke daran verschwendet. Darum ist mir das verwirrt geblieben. Genau, vielleicht auch zum Glück. Who knows? Ja. Bist du in dem Fall nachher Militär auf Amerika, oder? Und hast deinen Traum erfüllt?
Nein, da habe ich noch gar nicht geschafft, auf Amerika zu gehen. Weil es sich irgendwie nie ergeben hat. Wir haben schon relativ lange Tier. Immer, wenn du Tier hast, auf Amerika zu gehen. Mhm. Wir haben immer gesagt, wenn wir Tier haben, uns gibt es nur mit den Tieren. Und ja, dann gehst du nicht auf Amerika, wenn du nicht weißt, ob deine zwei Hunde musst irgendwie 4 Wochen in einer Quarantäne lassen. Dann sind sie in der Quarantäne, bis du wieder zurückkommst, oder? Und das haben wir einfach nicht wollen, weil du weißt ja dann auch nicht, was sie dort erleben. Und seit etwa 20 Jahren haben wir Ross und sind wir so ein bisschen Pferdefamilie geworden. Und das bindet dich natürlich alles, auch ein bisschen erst daheim und an dein Umfeld. Aber es ist absolut okay. Ja, das ist der Grund, warum ich noch nie in Amerika gewesen bin. Und ein guter Freund von mir, der auch mein Business-Sparring-Partner ist, der auch mein Business-Coach ist, während meiner ganzen unternehmerischen Tätigkeit, der ist jetzt gerade in Alaska. Ist gerade gestern gelandet und packt heute seine Indien aus. Und der macht Mission Hoffnungsträger 2.0. Letztes Jahr war er in Norwegen, vom Süden bis zum Oberst, mit dem Töffel eigen. Frau und Fotograf, die begleitet ihn mit dem Auto hinten an. Und ja, er sagt, ich bin ganz alleine unterwegs in der Wildnis, nur ich und mein Motorrad. Und das hat ganz viel mit Selbstführung zu tun. Und das verfolge ich jetzt, wie morgen fängt es an. Die Mission Hoffnungsträger 2.0, und er ist 14 Tage unterwegs und schickt jeden Tag seine Updates und seine Führungserkenntnisse. Mhm. Und ich freue mich jetzt sehr, für mich die Reise macht. Das ist auch so ein Kindheitstraum gewesen. Eigentlich Route 66, das gehört von meiner jüngeren Tochter immer. Wann gehen wir denn jetzt mit der Harley Route 66 mal fahren? Das ist auch so einer von meinen Kindheitsträumen.
Ja. Okay, St. Gallen haben ja einen richtig coolen Harley-Laden, Bündner-Bike.
Ja, ja,
sind
genau.
Sind nicht Sponsoren, aber ich kenne den, der es führt. genau. Ja,
also es ist schon viel Amerika in mir drin. Oder so, ich sage jetzt mal so, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten und ich habe gern Weite. Mhm. Und Natur und Landschaft. Und das ist halt von denjenigen, wo ich weiss, wo dort waren, die sagen, das kannst du dir gar nicht vorstellen, die Weite.
Mhm.
Mhm. Für mich ist Weite, wenn ich zu Abend von außen sitze und auf das Entis schauen kann, dann ist das schon furchtbar weit.
Mhm. Genau. Nochmal so weit, dann bist du bei uns.
Genau.
Ja, genau.
Ja, aber in dem Fall eben bist du nicht Lastwagenchauffeur geworden. Nachher.
Nein, aber ihr werdet jetzt wieder lachen. Ich habe eigentlich nach der RS habe ich gedacht, ja, jetzt kann ich ja ein relativ einfaches Lastwagenbillett machen, weil ich ein Militär schon eine habe. Und das habe ich dann erfolgreich rausgeschoben, immer wieder. Und dann sind wir irgendwann vor dem Stall gestanden mit Kolleginnen und dann haben wir gesagt, ja, wir sollten mal mit der Rossen einen Ausflug machen. Und dann haben alle gesagt, ja, aber kann ja niemand Lastwagen fahren von uns. Dann habe ich so beiläufig gesagt, ja, ich habe ein militärs Lastwagenbillett, ich habe nur verpasst, das jetzt im Zivilen zu machen. Dann sagt die eine, ja, aber mein Freund ist ja Fahrlehrer. Schickt mir mal den Ausweis, der klärt er ab, ob das geht. Und was es jetzt noch braucht. Und dann habe ich da wieder lange auf die Seite gelegt und dann habe ich dem das mal geschickt. Dann hat er gesagt, ja, du bist ein Spezialfall. Dann habe ich gesagt, ja, da gehöre ich nicht zuerst mal. Und dann hat er gesagt, schick da am Straßenverkehrsamt. Dann habe ich meine Ausweise am Straßenverkehrsamt geschickt. Die sind aus 1990, noch Papier, ein Orange, und ein Rosarot und ein Gelb. Dann habe ich das eingeschickt, mal digital. Dann hat er gesagt, ja, aber es ist ein Spezialfall. Ich muss einen ärztlichen Untersuch machen. Und wenn ich den hege, käme das C1 quasi bis 7,5 Tonnen, käme ich gerade automatisch quasi auf den Ausweis über. Und fürs C, die klassische Lastwagenprüfung, muss ich nur eine Zusatztheorie machen. Und jetzt habe ich, morgen Nachmittag habe ich den ärztlichen Untersuch und dann geht das Gesuch ab für den Lernfahrausweis. Also ich hole es jetzt noch nach.
Ich muss schauen, ob ich den Ausweis auch noch habe.
Ich habe den natürlich behalten, weil der Kindheitstraum mich ja immer begleitet und ich konnte immer die schönen Ausweise dafür nehmen und jetzt ist der Zeitpunkt da,
zum das machen. Das liegt in der Schachtel, wo neben der Tschüssbüchli ist.
Ja genau, bei mir ist das Dienstbüchli.
Ja genau, auch da, ja. Ich glaube, das ist etwas, was ich noch nicht entsorgt habe. Ja.
Ja, und das sind so Sachen, wo du einfach so lange in deinem Leben schon irgendwie einfach dran hängst oder ein Etikett dran hast, die kommen dann eben auch führen in den Moment, wo du vielleicht nicht erwartest und dann sagst, ja, jetzt oder nie. Mhm. Und meine ältere Tochter, die hat, die führt heute einen Stall, sie ist eigentlich der Grund, warum wir Ross haben. Und sie hat eben die Lastwagenprüfung gemacht, letzten Sommer oder jetzt im Frühling dann abgeschlossen. Sie hat auch gesagt, ja, mach doch mit mir mit. Und auch da habe ich natürlich wieder erfolgreich verpasst, weil man ja immer anders Wichtiges auch zu tun hat. Aber sie hat sie jetzt. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt tue ich ihn an.
Schön.
Mhm. Anders Wichtiges gibt es ja auch ganz, ganz viel zu berichten. Ich habe extra... Gewisse Sachen weiss ich natürlich auch, weil wir uns ja schon kennengelernt haben, ja. Weil man immer wieder Sachen liest. Was ist das alles gewesen, was da, oder was ist das Wichtigste gewesen, was da in Quere gekommen ist, dass eben die Lastwagenprüfung bis jetzt rausgeschoben hast?
Ja, also die ersten 20 Jahre, als ich sie rausgeschoben habe, erwähne ich jetzt nicht, weil dann habe ich es wirklich einfach ad acta gelegt und gesagt, verpasst, wird eh nichts mehr. Ja, anders Wichtiges. Ich habe eine eigene Firma gegründet, die Voran, dazumals. Und jetzt, wo jetzt die Lastwagenprüfung wieder präsent worden ist, bin ich gerade so in der Phase gewesen, Voran 2.0. Also ich habe mit einer Person gegründet. Das ist für mich Voran 1.0 gewesen im 2019. Wir haben die Firma aufgebaut, sind im 2020, April 2020 sind wir beide aus unseren alten Firmen raus. Und sind in die Selbstständigkeit gegangen. Und man weiß noch, was Mitte März 2020 passiert ist. Das ist auch so präsent bei den Menschen. Ja, wir sind mit der Pandemie in die Selbstständigkeit gegangen, mit der voran. Und das sind nicht so lässige 2 Jahre gewesen, die ersten. Es ist, ich habe komplett das Beratungsgebiet gewechselt, habe vorher viel IT-Beratung gemacht, das habe ich nachher gar nicht mehr gemacht. Ich habe mich wirklich fokussiert auf Strategie, Leadership und Organisationsentwicklung. IT nur, wenn es gerade aus der Branche rauskommt, aber wirklich weg vom klassischen bisherigen Beratungstätigkeitsfeld, wo ich auch bekannt war. Das heisst, ich habe meine Branchenaspekte verloren, ich habe den Inhalt verloren, ich habe die Firma verloren. Und dann ist die Pandemie noch gekommen. Und auch da, wie da beim Lehrmeister, ich habe immer wieder die Schuld bei den anderen gesucht. Zu wenig bei mir selber. Und irgendwann habe ich mir gesagt, jetzt muss ich auch bei dir mal anschauen, was ist mein Beitrag an die Situationen. Und das ist sehr hilfreich, wenn man das lernt, sich immer zuerst zu fragen, was ist eigentlich mein Beitrag, dass es so ist, wie es ist. Weil oft findet man die Antworten eh bei sich selber und das Aussen spiegelt aus innen. Mhm. Und auch dort gibt es wieder so spannende Fügungen. Ein guter Freund von mir, wo lang mit mir geritten ist und auch Reitbeteiligung war bei unseren Rossen. Wir sind viel am Abend zusammen ausgeritten und haben so unsere Business-Tage reflektiert. Er hat mich als Sparring-Partner brauche ich ihn. Er ist Schädlingsbekämpfer. Und ich, Unternehmensberater, das ist auch eine ganz spannende Kombination.
Ja, aber wir haben recht. Hat Parallele. Ja.
Das habe ich mir jetzt verkniffen.
Ja. Nein, aber es ist.
Aber das ist eine spannende Kombination gewesen, weil wir sind beide so ein bisschen getriebene gewesen von Business und Umsatz. Und er hat dann wieder gesagt, ja, er hat wieder sein Umsatzziel. Und ich habe gesagt, ja, ich hink noch hinten an. Und so haben wir uns eigentlich gegenseitig immer wieder können so ein bisschen reflektieren und auch sagen, wie machst es du, wie mach's ich, wo sind die Parallelen, wie können wir uns auch gegenseitig unterstützen. Aber es hat auch viel, ja, so Ventilcharakter gehabt. Weil, wenn du mit der Rasse am Ausritten bist, dann kommst du in den Flow rein, in die sanfte Bewegung, wo der Rasse einfach mitgeht. Die Rasse haben per se schon mal eine andere Grundenergie. Und die haben uns dann nicht übel genommen, wenn wir oben dran gemeckert haben über unseren Alltag. Und am Schluss sind wir immer ja, wieder abgefahren gewesen. So, ja, auf allen Ebenen, von den Gedanken, vom Körper. Du hast einfach beim Ross heißt durchlässig. Oder wenn sie so wirklich in seinem Naturellen sich bewegt, in seine gesunden, natürlichen Bewegungen hineinkommt und wenn du den Zustand erreichst, dann bist du eigentlich auch durchlässig. Wieder, das ist nicht durchsichtig. Durchlässig ist nicht zu verwechseln mit durchsichtig. Aber du bist einfach Körper und Geist sind wieder eins und sind wieder ausgeglichen. Und das haben wir regelmäßig gehabt. Inzwischen haben wir es nicht mehr, weil eins von unseren Rass gestorben ist und er hat das einmal geritten. Aber ja, so sind wir dazu gekommen, dass wir uns gegenseitig austauscht haben. Und so sind ganz viele wichtige Sachen haben halt verhindert, dass ich die Lastwagenprüfung nicht gemacht habe. Das hat mit voran zu tun, mit zuerst mal eigener Unternehmer sein. Voran war ja so ein Jugendtraum gewesen, zu sagen, ich will mal ein Unternehmen von Grund auf dem weißen Papier können aufbauen, weil ich einfach will wissen, was braucht es da alles. Das kenne ich jetzt alles. Und, sage jetzt mal, in sieben Jahren alles durchlebt, was eine Gefühlslage ein Unternehmer und eine Führungsperson kann durchleben. Und zwar recht stark komprimiert. Und, wie gesagt, muss ja auch selber, ich habe dann gelernt, mal sagen, okay, was ist eigentlich mein Beitrag? Und, bis 50 habe ich immer erfolgreich gesagt, ich brauche keine Coaches, ich stehe alles alleine durch. Seit dieser Phase, seit ich voran gegründet habe, 2019 habe ich gegründet, ich bin 69er Jahrgang, also mit 50. Meine Frau hat gesagt, spinnst, mit 50 gründen wir kein Unternehmen mehr und fangen so etwas Neues an. Ich habe es dann gleich gemacht. Es ist jetzt 7 Jahre umgegangen, im April sind es 7 Jahre gewesen. Und inzwischen habe ich etwa 5-6 Coaches für verschiedene Themen. Mentalcoach habe ich, wo man dann geholfen hat, vor allem in der Pandemie oder auch dass, wie komme ich eigentlich ins Schreiben? Die Leadership-DNA, die ist eigentlich in der Pandemie entstanden, wo man eigentlich auch keine Zeit gehabt hätte, zum jetzt auch noch ein Buch schreiben. Aber es ist sehr viel autobiografische Selbstverarbeitung von, was macht ein Leader aus, woher kommt die Führung, wo steht sie heute, wo soll sie hin? Das ist so wie der rote Faden durchs Buch. Immer mit sehr viel Praxisbezug. Und der Mentalcoach, den ich dort hatte, darum bin ich nämlich auf den Rittfreund gekommen, weil der hat mir gesagt, du, den musst du unbedingt treffen. Ich glaube, ihr könntet euch gegenseitig helfen. Und der hat mir den beigebracht, mit meiner Neugier umzugehen. Ich bin sehr stark neugierig. Am liebsten lese ich 7 Bücher parallel und während dem Lesen interessiert mich das eine plötzlich nicht mehr und dann hole ich das andere. So gestaltet sich dann meine Lebensübung. Wenn du aber ein Buch schreibst, ist da recht blöd. Weil du hast dann, deine Recherche weitet sich unendlich aus, aber du kriegst nie einen Satz auf deine Seite. Und ich habe dann gelernt von meinem Mentalcoach, wie ich nur den Übergang kann üben. Von 5 Minuten lesen, 1 Minute Pause und dann grad schreiben. Und nur die Übergänge schon lernen, machen die extrem effizient, machen die extrem effektiv. Wenn du sagst, was habe ich jetzt gelesen, war davon soll ich das Buch und dann schreibst. Und ich habe wirklich 2-3 Wochen lang nur den Übergang müssen üben. Das hat er mir als Hausaufgabe mitgegeben. Und nachher ist aus einer 50-seitigen Themensammlung innerhalb von 4 Wochen sind 250 Seiten Buch geworden. Nur weil ich gelernt habe, mit dem Übergang umzugehen. Und das sind einfach so kleine, feine Impulse, wo da halt die richtigen Leute mit einem anderen Blickwinkel gehen können. Und mit dem bist du sofort effektiver und effizienter.
Das ist ja auch eben, wo ich gesagt habe, also du hast dein Unternehmen gegründet, du hast Coaches, die dir eine Zeit genommen haben, auch die Aussenperspektive, das ist eigentlich genau auch das, was du ja auch in Firmen reinbringst, auch eine Aussenperspektive, oder? Weil das hat jetzt gerade super gezeigt, wie wichtig dass das eigentlich ist, weil relativ viel hört man ja von Firmen so, hey, nein, wir haben alles im Griff, wir brauchen sicher niemanden, der uns da noch dazwischen funkt. Und eigentlich hast du jetzt wunderschön beschrieben, wie wichtig das eben die Aussenperspektive auch ist und wie wertvoll, oder? Also eben, weil man bei dir dann einfach die eigenen blinden Fleck hat, wo man trotz so viel Erfahrung, wie auch du mitbringst, hat, oder? Ja.
Das ist jetzt spannend, wie du gehst jetzt mit dem Zwischenfunkt. Das ist mir jetzt gerade der Teaser, um auf mein Thema Radio-Fernsehelektriker zu kommen, wo wir gesagt haben, da komme ich denn noch. Oder was hat man dort wirklich gelernt? Und ein Radio und ein Fernseher, dazu mal wie heute, die funktionieren nur mit Funk, mit irgendetwas, wo du nicht siehst, wo sie einfach Sender und Empfänger sind. Und wir haben 4 Jahre lang Lehre, Radio-Fernsehelektriker ist vor allem Problemlösungszyklus. Welches ist das echte Problem? Wo ist die Ursache? Und welche sind Wirkungen, die dir ein Zeichen auf die Ursache geben? Und das haben wir zum Abwinken gelernt. Und darum habe ich heute auch die Fähigkeit, und das weiß ich heute, dass ich die erlernt habe und die lässt sich erlernen, ich sage heute, mit offenen Augen, mit offenen Ohren und mit offenem Herz durch Organisationen durchlaufen, dann weisst du, wo die Ursachen sind. Aber du musst lernen, das wahrzunehmen, die Sensorik zu haben. Systemisches Denken ist extrem wichtig gewesen in unserer Lehre. Dem hat man hier natürlich noch nicht so gesagt. Aber wenn ich den Leuten einmal sage, ja, machen Sie mal eine Explosionszeichnung von eurem Unternehmen, dann schauen wir alle gehäuselt an, weil sie Explosionszeichnung kennt man offenbar heute nicht mehr. Aber das ist bei der Radio-Fernsehelektriker. Wenn er wollte wissen, wie das System funktioniert, dann hat er gesagt, gib mir eine Explosionszeichnung. Und für diejenigen, die das nicht kennen, das Gerät ist zusammengeschraubt mit x Schrauben, mit x verschiedenen Teilen. Und eine Explosionszeichnung ist eigentlich, wie es der Name sagt, wie wenn das Gerät explodieren würde und zerfällt in seine Einzelteile. Das ist eine Zeichnung, die alle Einzelteile darstellt. Und anhand von diesen Einzelteilen weißt du, welches Schräubchen gehört wohin. Und wenn das alles wieder so zusammensetzt, funktioniert es wieder am Schluss. Und ich mache oft Explosionszeichnungen von diesen Unternehmen. Und weil ich weiss inzwischen, wie Unternehmen halt funktionieren und wie du relativ schnell spürst, wie ist das Betriebssystem von so einer Organisation. kannst du mache ich relativ schnell in meinem Geist eine Explosionszeichnung und schaue, woher könnte das Problem kommen. Und durch den Problemlösungszyklus weiß ich halt einfach, ja, da kann nicht das Problem sein, das ist eine weitere Wirkung, wo dann Hinweis gibt auf die Ursache. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was meine Tätigkeit und meine Fähigkeiten heute ausmachen. Und das habe ich hier gelernt. Im Rückblick unbewusst. Weil eigentlich habe ich das Gefühl, als ich in die Lehre kam, 1986 im Juli, der Beruf ist tot, den ich lerne, bevor ich anfange zu lernen. Oder? Das ist, ich habe mal ein Messgerät führen genommen von einem günstigen Gerät, und hat der Lehrmeister gesagt, was machst du da? Dann habe ich gesagt, ich suche den Fehler. Dann hat er gesagt, nichts, zuerst gibt es einen Kostenvoranschlag. Dann habe ich gesagt, ja, aber wieso lerne ich denn da noch? Ja, da zahlt er kein Grund. Dann habe ich gewusst, der Beruf ist tot. Dann habe ich mein Glück in der IT gesucht. Nachher. Und zum Glück hat es gerade im Anschluss eine Option gegeben und bin ich dann in der IT gelandet. Und dort helfen dir die Fähigkeiten auch. Mhm. Das Netzwerk ist dann einfach ein bisschen grösser. Da man vorher im Radio war, ist jetzt einfach immer ein Netzwerk. Aber das System ist immer noch vergleichbar erklärbar.
Mhm. Mhm. Ja, ich finde es noch spannend, dass wir Explosionszeichnungen, ich sehe da natürlich gerade Cartoons auch, müssen wir vorstellen, gell? So Chong, Peng, Fu. Ja. Siehst du die Schrauben und so vielleicht noch Tschu, einen reinhauen? Nein. Je nachdem, aber ich finde das eine super Darstellung. Ja, kann ich mir super gut vorstellen. Auch so ganz kurz, jetzt machst du es schnell einmal so, dass das explosionsartig darstellen. Ich will nochmal schnell ein bisschen zurück und du hast gerade da teasert wegen der IT. Du bist ja vor allem im Leadership-Thema, in Organisationsentwicklung, das sind so deine Themen. Du hast einige Transformationen auch dürfen begleiten, jetzt auch mit vorantreiben. von dem wir gesehen. Aber du bist ja in der anderen Zeit bist du bei IT gewesen. Wie kommst du aus der IT auf Leadership und Transformationsthemen? Klar, die IT ist schnelllebig, aber vielleicht auch dort, hast du einfach gesagt, nein, das mache ich jetzt nicht mehr, jetzt mache ich das.
Nein, das hat 1994. Ja, 1994 bin ich jetzt Stadtverwaltung St. Gallen, als Organisationsinformatikamt. Und dort habe ich eigentlich richtig IT gemacht. Das war gerade so der Umbruch zwischen klassischen schwarz-grünen, schwarz-orange Bildschirmterminals zu PC. Und mich hat hier schon beschäftigt, für was ist IT überhaupt da? Was ist das die Berechtigung von der IT? Das ist nicht irgendwelche Kabel zusammenstecken und schauen, dass das Zimbödel auf dem Bildschirm blinkt, sondern für mich hat eigentlich hier schon Organisationsentwicklung angefangen. Und viele wissen da nicht mehr, aber viele IT-Organisationen und Unternehmen sind ursprünglich in der HR gewesen. Und so Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, das hat man vielleicht hier auch noch nicht so genannt, aber viele IT-Organisationen, die in dem Betrieb sind oder in der öffentlichen Verwaltung gewesen sind, die sind eigentlich aus HR raus entstanden, weil HR so die ersten IT-fachspezifischen Lösungen gehabt hat. Und dann hat man nachher die Ämter oder die Organisationseinheiten aus der HR rausgenommen sind noch IT-Ämter geworden. Aber am Schluss ist es immer darum gegangen, was ist der Beitrag von der IT, dass sich Organisation verbessert, dass sich Prozess verbessert. Oder, dass er heute als Schlagwort digitale Transformation ist, macht IT schon immer. Wir haben schon immer dafür gesorgt, dass das Geschäft einfacher erbracht werden kann, dass Prozesse einfacher werden, dass man automatisiert. Früher hast du einen Brief von Hand geschrieben oder mit der Schreibmaschine. Nachher ist Word gekommen. Das ist auch eine Automatisierung vom Schreibvorgang. Und in dieser Phase bis 2007 bin ich in der Stadt St. Gallen gewesen. Haben wir extrem viele Organisationen entwickelt. Hat dann auch noch Informationssicherheit gemacht. Und dort ist es darum gegangen, Schutzbedarf erheben von Prozessen. Also, welche Schutzcharaktere, welche Risiken entstehen in den Prozessen und wie kann man die mit IT schützen, wie kann man auch die Organisation dazu beitragen, dass man die Risiken minimieren können. Und das hat mich noch näher an Prozesse angebracht, weil man Prozesse von einer anderen Seite nochmal angeschaut hat. Und das ist das, was mir heute in vielen IT-Organisationen völlig fehlt und was sie sich in den letzten 20, 30 Jahren erfolgreich abtrainiert haben, sich zu überlegen, für was sind wir eigentlich da. Und einen Beitrag zu leisten, das Geschäft. Viele IT-Organisationen, die ich sehe heute, die sind zu weit weg vom Geschäft, die haben noch IT gemacht. aber sie haben den Bezug zu dem Prozess verloren. Und lustiger ist, dass bei vielen von diesen Organisationen immer noch Informatik und Organisation oder Prozesse und Informatik und Prozesse. Aber niemand macht es mir richtig. Aber das ist für mich die Intention gewesen. Da war ich der IT da. Wofür treten wir an? Wir sind immer dafür da, dass das Unternehmen besser wird. Das Unternehmen schlagkräftiger wird. Das Unternehmen das Richtige macht. Und wenn es das Richtige macht, dass es effizient macht mit technischer Unterstützung. Und darum sind wir, ja, wir funken immer dazwischen, Miriam, um dann nochmal aufzunehmen. Mhm. Ich sage meinen Kunden auch, wenn ich komme, ich bin immer Störfaktor. IT ist immer Störfaktor. Weil wir haben immer einen Verbesserungsauftrag, einen Optimierungsauftrag. Und jedes Mal, wenn wir mit uns zu tun haben, sagen wir, wir müssen deine Organisation hinterfragen. Und dann kommt die grösste Herausforderung in diesen Transformationen ist immer die Veränderung. Und Veränderung hat einen biologischen Widerstand in unserem Körper eingebaut. Das Hirn braucht die meiste Energie, das wissen wir. Und Veränderung heisst immer, ich muss mich mit neuen Themen auseinandersetzen. Ich muss meine Rolle neu hinterfragen. Das löst immer massive Denkprozesse aus. Und massive Denkprozesse beschäftigen das Hirn. Der Körper will aber das Hirn nicht mit dem beschäftigen, weil wir sind halt immer noch aus der Neandertaler-Zeit gebaut. Wenn ich so viel Energie verbrauche zum Denken, habe ich nachher keine Energie mehr zum Flüchten, wenn es mal richtig brenzlig wird. Und viele auch im Change-Management, oder? Man versucht, das methodisch anzugehen. Ja, man schaut mit dem Change-Prozess, aber niemand berücksichtigt, relativ wenige berücksichtigen den biologischen Aspekt. Und darum tue ich mich sehr viel mit Neurowissenschaften auseinandersetzen, auch, um die Hirnprozesse können verstehen und zu schauen, wie überlistet das Hirn, damit die Menschen einfacher in einen Veränderungsprozess hineinbringen. Und es hat am Schluss nur mit Energie zu tun und mit der Art und Weise, wie viel Veränderung du denn einem Menschen zumuten, wie viel mag er verleiden. Und auch da, das gibt es wissenschaftlich erwiesene Aspekte, wie du eine Veränderung anstoßen kannst, damit sie vom Mensch getragen wird. Und das ist eigentlich für mich dann der Ursprung gewesen, aus IT ins Thema Leadership und Organisationentwicklung hineinzukommen, weil ich glaube, dass man rein nur mit dem Technologischen immer schneller überfordern wir die Menschen noch mehr und wir überhitzen das System. Und Organisationen sind Systeme, die innerhalb von anderen Systemen agieren. Und es gibt eine Theorie, Panarchie heisst die. Mit der würde ich mich als nächstes auch vertiefter auseinandersetzen, weil die zeigt darauf, dass in dem System, wo du als Mensch bist, du bist in einem übergeordneten System Team, in einem übergeordneten System Organisation. Und alle diese Systeme sind unter Umständen in unterschiedlichen Lebenszyklen. Und wie tust du jetzt das synchronisieren, respektive, was kannst du in deinem System anpassen, ohne dass du das übergeordnete System quasi in Schwingung bringst? Wenn man da, und jetzt wird es halt ein bisschen komplexer, wenn man das versucht, miteinander in Einklang zu bringen, dann werden Veränderungen viel erfolgreicher und dann werden Transformationen auch erfolgreicher. Aber wenn ich feststelle, heutzutage ist man versucht einfach immer noch mehr Druck hineinzugeben, dass sich die Menschen endlich verändern. Und das funktioniert nicht. Druck erzeugt immer Gegendruck. Ich sage immer, wir müssen Sog erzielen. Sog erzeugen, damit die Leute wollen und können mitkommen. Und ja, das gehören viele Führungskräfte halt auch nicht gern. Du musst plötzlich viel näher mit den Menschen arbeiten. Du musst deine Menschen verstehen. Du musst wissen, wo sie stehen, wie sie ticken. Und wie nehme ich die verschiedenen alle mit? Und du musst plötzlich wieder viel Gespräch führen. Und Führungskräfte haben ja eigentlich eh keine Zeit und schon gar nicht zum Gespräch führen, weil die sind ja dann immer ausufernd und die geht da viel zu lang und am Schluss haben wir geredet, aber gleich keine Lösung. Aber ja, tut mir leid, das macht Transformationen halt so lange, wie sie gehen und darum werden die Transformationen auch nicht fertig. Mhm. Und meine Hypothese, Transformation ist das falsche Wort. Weil das suggeriert, dass es heute so ist und nach der Transformation ist es anders und dann ist es gut. Das ist es aber nicht. Das ist ein Zyklus von einer liegenden Acht. Es geht nämlich unendlich weiter und das geht schon lange, nur geht es jetzt einfach immer schneller. Mhm.
Das ist etwas, was man auch recht viel gehört, eben gerade auch, eben, wenn man eine Reorganisation oder eine Umstrukturierung hat. Man geht da durch und nachher ist es fertig. Oder? Das ist das Bild, wo ganz vielen, also wo man ja viel dann auch im Kopf hat, nachher ist es dann so. Und für immer, oder? Und nein, es ist nicht so, es wird danach, es gibt immer, einmal gibt es einfach grössere Veränderungen, Anpassungen, Justierungen, wie auch immer, und einmal einfach kleinere. Aber so, eben, glaube ich, der Moment, wo sich nichts mehr verändert, ich glaube, das ist ein anderer Punkt im Leben, ja.
Ja, das ist mein drittes Thema, oder? Strategie. Strategie ist früher noch in sehr robusten Märkten. Kannst du eine Strategie machen, hast einen 5-Jahres-Plan, dann entwickelst du den 5-Jahres-Plan ab, hurra, Strategie erreicht. Das kannst du heute nicht mehr. Du hast eine Strategie, muss mit Dynamik können umgehen. Darum muss der Inhalt von Strategiepapier kann nicht mehr gleich sein, wie sie noch die letzten 20, 30 Jahre erarbeitet worden ist. Weil dort steht einfach drin, so machen wir es, da ist der Plan, bitte umsetzen. Heute gibt Strategie einen Rahmen, wo man sagt, wenn du eine Entscheidung brauchst, eine strategische, dann nimmt Strategie. Dort drin ist die Antwort oder der Rahmen von der möglichen Antworten auf dein Problem heute. Aber es gibt da nicht fix vor, so sind wir denn in 5 Jahren. Und ich sage heute halt meinen Kunden, jetzt denken wir mal in 10, 20 Jahren, wo soll eure Firma sein? Was soll sie sein? Wie soll sie? Und dann sagen alle, ja, nein, wir wissen ja gar nicht, was im nächsten Jahr schon passiert. Dann habe ich gesagt, ja, das weiß ich auch nicht. Aber wenn ihr eine Idee habt, wie in 10 Jahren eure Firma soll aufgestellt sein, was ihr wollt machen, und ich sage bewusst eine Idee, also Zielbild, dann werdet ihr den Entscheid, den ihr heute fällen müsst, werdet ihr anders fällen, als wenn ihr das nicht habt. Und wenn ihr heute eine Strategie machen, die die nächsten 3 Jahre verheben soll, dann haben wir nach 3 Jahren die gelösten Probleme von heute gelöst. Aber sie sind nicht zukunftsfähig gelöst worden. Wenn ihr eine Strategie habt, die ein grösseres Zielbild ist, dann werdet ihr auf die Richtung eure Probleme von heute anders lösen. Das ist die Kernaufgabe von einer Strategiearbeit. Und auch, vorhin haben wir immer gesagt, ja, wir gehen auf den Gipfel, den Berg, und dort oben ist dann die Fahne drin, und dann haben wir die Strategie erreicht. Und ich sage, ja, wenn du dort oben bist, geht es ja hinten nur noch steil runter. Und sind ja eh alle müde. Strategie ist doch heute wie eine Landkarte. Oder? Und da kommt jetzt wieder der Bezug zum Motorfahrer. Wir haben noch gelernt, mit der Landkarte unterwegs zu sein. Und dann hast du halt entschieden, ja, da komme ich mit meinem Lastwagen nicht durch. Jetzt muss ich halt rechts oder nochmal eins zurück und dort links abbiegen. So ist doch Strategie heute auch. Du hast eine Idee, wo es hingehen soll, du hast dein Zielbild, du weißt, wo du willst landen, im besten Fall. Und unterwegs hast du aber immer wieder Hindernisse. Und die können sein, die sind gestern noch gar nicht da gewesen. Jetzt stehst du auf und willst weiter, jetzt ist aber das Hindernis da. Und den brauchst du, und aus dem aus ist dann mein Begriff Businessgefährte entstanden, dann brauchst du Leute, wo du kannst sagen, gestern ist das Thema nicht da gewesen. Jetzt habe ich es aber da. Wenn ich das lösen will, welche Kompetenzen brauche ich denn? Und ich suche sie in meinem Netzwerk. In einer Organisation musst du dir dann fragen, welche Kompetenzen brauche ich jetzt und wo haben wir die? Und oft sind sie nicht dort, wo die Leute drin sind, wo auf dem Kästchen steht, sondern sie sind irgendwo in der Organisation, aber sie sind den Leuten da nicht präsent. Aber du hast ja, du eine Organisation hast von 100 Leuten. Und du vor allem wüsstest, was die im Hobby machen, was die für Hintergründe haben, was die für einen Werdegang haben, was die sonst noch machen, wenn sie zur Tür rauslaufen bei deiner Organisation. Es sind so viele Kompetenzen, die gar nicht präsent sind. Ich bin überzeugt. Du hast in jeder Organisation Leute, die dir bei jedem Problem helfen können. Und zum Teil haben sie einen Teilbeitrag und dann musst du sie einfach in die richtige Konstellation zusammenbringen, damit sie das Problem lösen können. Und das ist für mich die Zukunft von einer funktionierenden Organisation, wo eine gemeinsame, zukunftsgerichtete Strategie hat und wo Leadership hat, wo das Ganze so zulässt. Und das bedingt andere Elemente in der Organisationsstruktur, im Organisationsaufbau, eine andere Art, wie man miteinander umgeht. Und das wird alles sehr viel dynamischer. Und mit dem hat man halt noch recht viel Mühe, weil Komplexität sich nicht mehr kontrollieren lässt. Und das ist das, was mich beschäftigt und wahrscheinlich bis zu meinem Ableben von dieser Welt weiter wird beschäftigen, wo ich darüber schreibe, in der Dynamik-Robuste-Strategieprozess. ist das vorletzte Buch, wo rausgekommen ist. Dort habe ich auch beschrieben, was ich der Meinung bin, wie zukunftsfähige Strategiearbeit aussieht. Und zwar von der Erarbeitung bis zu erfolgreicher Umsetzung. Da hat es ganz viele Elemente von agiler Organisation mit drin. Und man kann über agile Organisationsansätze sagen, was man will. Die funktionieren, wenn man das richtige Umfeld schafft.
Achtung, das ist ein kurzer Werbeeinschub. Und es geht um das Thema, was treibt dich wirklich an? Die Miriam und ich gehen genau dem am 29. August auf den Grund. Vielleicht mit dir und mit anderen Leuten. Wir haben genau 12 Plätze für unseren Workshop RMP and Coffee. Das heisst, du nimmst dein Reese Motivation Profile mit und wir schauen es miteinander in der Gruppe an. Oder du hast keins, dann kannst du vorher eins machen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage rscom.ch. 5 Sekunden warten, es kommt ein Pop-up und dann bist du genau drauf. Wäre cool, wenn du auch dabei bist. Genau 12 Plätze. Werbung fertig.
Ja, da bin ich 100% überzogen. Gell? Ich komme aus dieser Welt raus. Extrem. Ja. Ich komme aus der Hierarchisch in die Agile rein. Und ich finde auch extrem viel feststellen, wo funktioniert es. Der Grundsatz, wenn ich jetzt schnell ein bisschen im Sport, auch jetzt dort, ich habe mir das Ziel gesetzt, der Boston Marathon im 2030 zu zäckeln. Heute unmöglich. Unmöglich, dass ich das jetzt schaffe. Also ich sage es jetzt einfach so krass. Mhm. Aber ich habe mir das Ziel gesetzt. Also, und du musst dort eine Zeit haben, wo ich heute weit weg bin, um die zu erreichen. Ich sage nicht, ich kann es nicht, ich habe es einfach noch nie geschafft. Oder? Aber das hilft mir natürlich kurzfristig, jetzt zuerst einmal meinen ersten Marathon in meinem Leben zu segeln. Geht jetzt momentan auch nicht, weil meine Waden und mein Knie gerade ein bisschen. Also das heisst, ich bin mich jetzt am Adaptieren, also bin ich jetzt am Rennvelo fahren, dass ich wenigstens irgendetwas mache. Und ich glaube, das ist es ein bisschen, oder? Hey, ja, ich kann jetzt, dann nennen wir es Nordstern oder das ganz grosse Ziel, ganz weit weg, das habe ich immer noch.
Ja.
Aber der Weg dorthin ist anders und auf dem Weg darf ich auch andere Sachen haben. Ich muss einfach jetzt merken, hey, jetzt habe ich entweder Stillstand oder ich adaptiere. Und das ist auch das in der Agilität.
Und spannend ist ja auch, vielleicht brauchst du dann auch, je nachdem wie du entscheidest, plötzlich andere Kompetenzen. Weil Rennen und Velofahren und Schwimmen brauchst andere Kompetenzen und andere Fähigkeiten und andere Talente. Und gewisse Sachen kannst du lernen und gewisse nicht.
Ja, genau. Was kann passieren, dass ich auf das Mal finde? Nein, ich schwimme jetzt gleich einmal durch den Ärmelkanal und das mit dem Boston Marathon lasse ich weg und meine Strategie ändern, weil es halt irgendwas, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Aber bis dann habe ich wieder das und ich habe quasi auf das hergeschafft. Und das, ich finde, das kannst du super, super vergleichen miteinander. Oder?
Ja, und das ist schon ein guter Impuls, oder? Wenn du jetzt anschaust, was mit KI und so weiter alles in die Organisationen kommt und Daten und Informationen wieder viel wichtiger sind. Wir haben ja immer gesagt, wir ITler haben immer gesagt, du musst wissen, wo sind deine Datentöpfe und welche Informationen in sie raus, oder? Ich mache bewusst einen Unterschied, du hast Daten und du hast Informationen. Ich weiß nicht, ich kenne ja die farbigen Bilder noch, wo man geheißen hat, da ist das farbige Bild, welche Zahl siehst du drin. Wisst ihr da noch? Das ist aber beim Augenarzt oder so, bei der mit dem Berufsberater, mit den Psychotests sind immer so Bilder gekommen. Und das ist für mich das Gleiche, oder? Das Gesamtbild sind Daten und die Zahl, die du siehst, ist die Information, die innerhalb von diesen Daten sich befindet. Und für jeden Prozess, und da sind wir wieder beim Prozess, musst du wissen, welchen Prozess braucht in welchem Prozessschritt welche Information. Nicht welche Daten. Welche Information aus deinen Daten. Und wo finde ich die? Und das ist Kompetenz von einer IT, dass man sagt, ja, der Prozess verstanden und ich weiß, welche Informationen wir wollen brauchen. Und jetzt ist es meine Aufgabe, euch die dort in höchster Qualität so schnell wie möglich nachhaltig zur Verfügung zu stellen. Und wenn du veränderst in deinem Prozessschritt, dann sorge ich dafür, dass sie am richtigen Ort wieder ankommt. Und das bedingt, du musst alle Datentöpfe kennen. Viele Organisationen kennen noch gar nicht alle ihre Datentöpfe.
Das heisst ja auch, wir reden nicht von Datentöpfen, von Informationen, aber auch von Mitarbeitenden. Also in vielen Organisationen hast du jetzt einen Mitarbeiter mit einem Rollenprofil und das ist, sei es ein Sachbearbeiter, sei es ein Fachspezialist, sei es ein whatever. Aber eigentlich weiss jemand ja zu wenig, was die Person wirklich kann, was sie, ja, wo auch vielleicht ihre Fähigkeiten noch liegen, abgesehen vom Stellenprofil, oder? Dass man dann sagt, nein, sorry, eine Sachbearbeiterin brauchen wir nicht mehr, aber vielleicht ist genau die Person, die dort dahinter steckt, Ricardo oder Roman, Miriam oder wer auch immer, die dahinter steckt, eben genau die Person, die diese Skills oder das, diese Infos, diese Daten in sich trägt, um am richtigen Ort sein und weiterhin einfach in einem anderen Modus in der Firma funktionieren, oder?
Genau, und das braucht ja andere Ansätze. Wie komme ich denn jetzt die Daten respektive Informationen an von meinen Menschen? Und ich sage mal, bevor ihr eine grosse Datenbank sucht oder irgendein Tool beschafft, redet doch einfach mit den Leuten. Und nutzt halt die Netzwerke, Informationsfluss, dass man sagt, wir sind noch diesen Informationen aus und jeder, der eine Information bringt, teilt die doch mit uns. Und plötzlich findest du Leute, die sagen, ja, weißt du, ich bin da im Verein XY, ich schreibe dort immer den Newsletter, habe immer super Feedback. Und du hast vorher immer jemanden gesucht, der einen Newsletter kann schreiben kann, und du selber bist fast immer eine Tischplatte rein, wenn du so einen Newsletter musst bröseln musst. Also mir ist das mal so gegangen in der Beratung. Immer Druckerproblem. Wenn du ein ITler bist, Drucker wirst du nie los. Die leben wie der Kaugummi, das ganze ITler-Leben an der Schuhsohle. Immer der grösste Pain gewesen für mich. Und einmal hat es mich so aufgeregt, weil ich wieder bei meinem Kunden über ein Druckerproblem gestolpert bin. Dann bin ich wutentbrannt ins andere Büro über zu den Kollegen und gesagt, die scheiß Druckerprobleme andauernd, wo ich immer muss bewältigen. Das Zeugs wird mich nie los. Und dann schaut sie mich gross an und sagt, wieso scheiß Druckerproblem? Ich finde das faszinierend. Drucker ist eines von meinen Lieblingsthemen. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, dann lass uns das sofort ändern. Sie Freude, ich kein Schmerz mehr, beide Freude, hurra. Von da an ist mein Problem gelöst gewesen und sie hat wieder etwas können machen. Beide wieder motiviert zu Tage gegangen. Wäre nie passiert, wenn ich mich nicht so drüber aufgeregt hätte und mal ins Büro übergelaufen bin. Und die Momente, die passieren ja fast nie.
Ja. Ich habe das mit dem Drucker habe ich auch gehabt, mit meinem Assistent. Ich musste meinen Drucker, dass er mir eine E-Mail schickt und dann gefunden, wow, ich muss jetzt alles wieder nachlesen, Zeug. Und dann habe ich meinen Assistent, er heißt Claude, gefragt und dann habe ich ihm zugeschaut, wenn er auf dem Browser alles installiert hat und gemacht hat, innerhalb von 2 Minuten und es geht perfekt.
Ja, da hatte ich eine Anekdote wieder aus meiner Lehre. Oder? Meine Oberstifte haben mir relativ, ich glaube in der ersten Woche, haben sie gesagt, ich kann nur verlieren schauen ins Handbuch. Und somit habe ich von meinen zarten 16 Jahren, wo ich in die Lehre gekommen bin, hatte ich nie ein Handbuch in die Hand genommen. Hat dazu geführt, dass ich alles immer auf einen praktischen Ansatz versuche. Aber so ist zum Teil auch, oder? Wie wirst du plötzlich gesteuert aus einer Aussage, wo dir jemand in einem wichtigen Entwicklungsschritt von dir sagt, wo du als Lebensweisheit mitnimmst und sofort deine Annahmestrukturen einfach betoniert? Und das, eben, ich sage, seit 30 Jahren sage ich den Spruch. Und da hat man, also ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen Oberstiften, die treffe ich auch noch regelmässig. Aber das ist einfach so eine Aussage, wo du einfach sagst, ja, nein, und dann als Youngster in dem Beruf kommst du gerade neu dazu, dann sagst du, ja, nein, ich will ja sicher nicht. Der Ruf vom Rookie und Loser, wo immer ins Handbuch schauen, den tue ich mir sicher nicht aneignen. Also, hast du die Annahmestruktur und sagst, ich schaue nie in ein Handbuch. Und das holt mich heute auch oft daheim noch ein, weil ich mich einfach sträube, ins Handbuch zu schauen, obwohl der Weg viel einfacher wäre. Und ich glaube, man kommt nicht einmal in den Sinn, den Claude zu fragen. Einfach, weil der ist so eingebrennt.
er schaut dann für mich. Quasi, gell?
Eine wichtige Leadership. Kompetenz, genau, Empowerment genau. Von KI, aber genau. Da wäre wahrscheinlich nochmal eine ganze Podcast-Serie
genau,
finden.
Genau. Hey, ich muss gerade schnell, jetzt müssen wir schnell einen krassen Schwenker machen. Wir haben am Anfang im Vorgespräch haben wir noch ein Thema gehabt. Wir haben heute auch noch über das Reese Motivation Profile ein bisschen, reden wir nicht, ist auch egal. Weil wir wissen, du bist Master, wir wissen, wir sind Master und die Leute wissen auch, dass wir Master sind.
Und ich weiss, dass er da...
Das geniales Beispiel war, wie das Lebensmotiv Neugier wirkt. Also alle, die dann sagen, ich bin auch neugierig, hören den Podcast, weil es gibt so viele Hinweise, die du gegeben hast, Roman, die genau darauf abzielen. Genau das ist es.
Und also, das darf ich sagen, ihr seid inzwischen viel mehr Master als ich im RMP. Ihr braucht das viel mehr und es ist ja eine von euren Kernleistungen rund ums RMP herum. Das mache ich in dieser Ausprägung. Habe ich noch nie gemacht. Ich nutze es als eines von vielen Werkzeugen, wenn es wirklich darum geht, dass ich mit einer Person mal eins zu eins tätig bin, dass man sagt, jetzt lassen wir uns mal anschauen, was sind eigentlich eure Motive und wie viel findet ihr von denen in der aktuellen Situation? Weil oft ist ja nicht Situationsproblem, sondern dass meine Motive einfach nicht mehr passen.
Ja, genau, genau. Aber jetzt machen wir die harte Kurve eingangs und du bist in einem neuen Buch dran und du bist in einem ganz neuen, einem anderen Thema, wo ich eingangs, und da wollen wir uns doch noch mal 5 Minuten geben, oder Miriam?
Unbedingt.
Bist du neugierig?
Es ist ein Thema, das mich interessiert und dann bin auch ich nicht abzukriegen davon.
Ja, okay. Ja, da sind wir mega gespannt. Ja,
also ich gehe davon aus, ihr redet vom Energiemanagement.
Ja, genau.
Und also das neue Buch heisst Freiräume gestalten. Es ist ein Leadership-Buch, wo es darum geht, wie kann ich als Führungsperson, wie komme ich wieder Freiräume über, um mich um meine Themen zu kümmern, wo ich mich echt muss darum kümmern als Leader. Einige davon haben wir im Podcast erwähnt. Was ist Aufgabe von der Führungspersonen? Was ich da noch mitmachen möchte, ist, mit den neuen Arten von Organisationen wird sich Führung und Leadership viel mehr verteilen in den Organisationen. Das heisst, wir werden zukünftig auch viel mehr Leaderinnen und Leader haben, bis es funktionieren die Organisationen in dieser Dynamik gar nicht mehr. Das ist mir noch wichtig zum Mitgehen. Und darum wird jetzt das Thema noch wichtiger, das Energiemanagement. Und zwar, wie gehe ich mit meinen eigenen Energien um? Was sorgt dafür, dass ich positive Energie bekomme? Was sorgt dafür, dass ich negative Energie bekomme? Und dann sind wir wieder beim Thema vom Geist. Unsere Gedanken bestimmen die Emotionen, bestimmen unsere Haltung, bestimmen unser Verhalten. Und wenn ich mit negativen Gedanken ans Werk gehe, dann tut der Kreislauf, das Energiemodell zeige ich dann auch auf im Buch, wo man sich daran orientieren kann. Das kann ich positiv oder negativ, kann ich den Kreislauf aufladen, aber der Kreislauf ist immer. Und der fängt bei der Geistigen und bei der Gefühlswelt fängt der an. Und ich habe eine Speaker-Ausbildung gemacht die letzten 2 Jahre als Keynote-Speaker und dort hatte ich einen Trainer gehabt, der ist so alt wie meine ältere Tochter, 28, der Kai Dahlhaus. Und der ist Triathlon-Weltmeister 2019. Und er hat gesagt, wenn ich mich nicht mit meinem Trainer intensiv mit Energiemanagement auseinandergesetzt hätte, wäre ich nicht Weltmeister geworden. Und sein Slogan ist, Champions werden in Pausen gemacht. Und mit dem Buch Freiräume gestalten möchte ich eigentlich aufzeigen, wie komme ich zu Pause, um meine Energie wieder aufladen, um meine Energie hochzuhalten über den ganzen Tag. Weil, wie man auch sagt, die Energie, die ich als Führungskraft in die Organisation hineingebe, die bestimmt, wie die Gesamtenergie der Organisation ist. Und das ist im Speaking, sagt man, was der Speaker auf die Bühne bringt, der muss ein sehr hohes Energielevel haben, damit er möglichst viel von seinem Publikum kann, von ihrer Energie aufzeichnen. Und das gleiche Prinzip habe ich jetzt angewendet auf Energiemanagement als Führungskraft. Und das sind ganz viele Aspekte, wir haben unterschiedliche Arten von Energien. Viele sagen, ja, musst halt mehr schlafen, muss mehr Wasser trinken, muss dich besser ernähren, muss ein bisschen mehr Bewegung haben. Alles richtig, zahlt aber nur auf die körperliche Energie. Nicht auf die emotionale Energie, nicht auf die geistige Energie und nicht auf die spirituelle Energie. Und wie kriege ich da alles in Einklang und wie kriege ich das überhaupt alles in meinen ohnehin überfüllten Alltag rein? Das ist ein Element, ein wesentliches Element von dem neuen Buch. Und das leitet nachher über, Was macht denn das noch mit der Organisation und mit den Menschen in meiner Organisation? Weil meine Hypothese ist, wenn die Führungsperson wieder mehr Freiraum bekommt, wo sie braucht zum Denken. Denken kommt nur und Lösungen kommen nur, wenn der Geist in Ruhe ist. Und wir kriegen im Moment von der Ruhe innen in meinen Alltag und was hat das für eine Wirkung auf meine Mitarbeiter und wie kriegen sie Freiräume, um ihre Ruhe reinzukriegen, um mehr Energie zu bekommen. Und das klingt jetzt alles nach, Agilität hat schon ganz viel nur geschnarrt und man sitzt viel zu viel. Aber am Schluss geht es darum, du brauchst ganz wenige Zeitfenster, um deine Energie wieder positiv aufladen können. Bedingt aber, dass du am Morgen schon relativ hohe Grundenergie hast, dann kannst du mit ein, zwei Mal Stegen darauf rennen, kannst du deine Energie schon wieder aufladen, dass du ins nächste Meeting viel präsenter reingehst. Um diese Themen geht es. Und darum beschäftige ich mich ein bisschen intensiver mit Neurowissenschaften, wie schon erwähnt, wie funktioniert das Hirn und wie können wir das nutzen, aber auch mit Energetik und Informationsmedizin, wie können wir auch diese Themen dazu nutzen, um einfach mehr Energie in die Organisation hineinzubringen und alles da, was wir jetzt schon erwähnt haben, über Strategie, Leadership und Organisation, dass man dem auch genug Energie kann geben kann, dass man in dieser ganzen zunehmend schnellen, dynamischen Welt immer noch durch den Tag kommen mit guter Energie, mit gesunder Energie. Und wahrscheinlich geht es vielen Zuhörerinnen und Zuhörern so wie mir auch, dass man am Abend nach der Arbeit einfach komplett ausgelaugt ist und keine Zeit mehr hat für die wichtigsten Menschen, die man hat in seinem Leben, wenn man Familie hat oder für sein Hobby, wenn es mit Tieren zu tun hat, mit den Tieren genug Energie zu haben. Und das muss ja machbar sein. Und das ist meine Überzeugung, dass das machbar ist und ich suche Wege, wie uns das gelingt und das neue Buch Freiräume gestalten zeigt Weg auf und auch da wieder, wenn man selber schreibt über den Alltag von Führungskräften, dann ist man wieder sehr stark mit sich selber beschäftigt und auseinandergesetzt und der Spiegel kommt wieder selber. Und das ist auch gut so. Ich lese oft meine Bücher auch wieder selber, wo ich einfach muss sagen, wenn du über etwas geschrieben hast, wo du allen sagst, dann geht's gut. Und manchmal stellt man selber fest, man kommt wieder in die alte Pfade rein. Mhm. Ist halt so. Das nennt man Leben.
Mhm. Sehr schön.
Wir tun ja nachher in den Shownotes alles dann auch noch verlinken. Können wir dann noch rein tun. Eben, es kommt im Herbst, gell, ist das richtig, kommt das neue Buch raus.
Für Oktober ist Erscheinung.
Im Oktober ist Erscheinung. Und es gibt auch die nicht bis dann warten wollen, tun wir dann noch Link rein. Die können deine Bücher, die du bis jetzt geschrieben hast, in dem Fall in der Zwischenzeit dann lesen. Genau.
Ja, sehr gerne. Die können sich vorbereiten.
Genau, die können sich darauf vorbereiten. Ja, mal. Ja, warum eben, also Zuhörer sicher deine Bücher zu lesen, was gibt es sonst noch, warum sollen sie sich mit dir in Kontakt haben oder wie können sie mit dir in Kontakt treten?
Was? Ja, wenn du am Anfang auch so ein bisschen über Voran geredet und Veränderung von Voran, die Voran wird es nicht mehr geben per Ende Juni. Also die Firma, das Konstrukt und so weiter bleibt alles, aber ich tue sie umfirmiere Roman Büchler und Partner. Und werde mehr alleine unterwegs sein und habe ein kuratiertes Netzwerk von Expertinnen und Experten, die ich beiziehe, wenn sie das Mandat brauchen. Mit dem, ich habe ja auch so die letzten 7 Jahre reflektiert und wir sind so 90% sind wir in unserem Business alleine unterwegs. Und das ist halt der Rahmen, wo sich ergibt. Wir haben selten Projekte, wo wir 10 Leute brauchen. Das sind dann eher die grösseren Unternehmensberatungen, die da haben. Und darum heisst sie nachher Roman Büchler und Partner. Und das ist jetzt für mich nochmal ein recht grosser Shift, weil du gehst weg von einem Unternehmen hin zu einer Personenmarke. Und das hätte jetzt viel mehr Arbeit gegeben, als ich mir gedacht habe. Weil du musst alle Texte nochmal anschauen, du musst alles nochmal schärfen. Wir haben es inhaltlich auch nochmal geschärft. Aber über mich Kontakt ist, LinkedIn ist einer von meinen wichtigsten Kanälen und die Webseite Roman Büchler -partner.ch ist seit gestern live. Dort findet man mich. Und sonst einfach Google, ChatGPT, Claude, fragen, wer ist denn der Roman P. Büchler? Und der kommt schon relativ viel, weil ich recht stark publiziere und überall meinen Senf dazugebe, auch wenn der St. Galler ja nicht so gern Senf hat zu der Bratwurst.
Darum gehst du ihn ja ab.
Ja, genau. Nein, es ist, ich will da nicht den Senf dazugeben, sondern es ist einfach, also es, mir ist wichtig, ich habe Überzeugungen und ich habe einen Glauben daran, wie man Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer und Führungspersonen und Menschen in Organisationen kann helfen. Und das treibt mich an. Und über das schreibe ich, über das rede ich und das praktiziere ich. Ich berate ja nicht nur, ich bin auch im Interimsmanagement tätig. Das heisst, ich rede nicht nur immer darüber, wie es wäre, wenn, sondern ich probiere es auch immer selber wieder aus und merke dann, dass das eine oder andere vielleicht nicht so funktioniert, wie ich die Hypothese hatte. Also es ist immer praxis-approved, was ich darüber schreibe. Es ist, bin ich der Meinung, wäre es nicht glaubwürdig. Mhm. Und wie gesagt, man findet mich mit Roman P. Büchler. Findet man relativ viel über mich und hat über ganz viele Kanäle findet man Zugang, wenn man möchte. Und sonst einfach schreiben oder anrufen, weil ab Juli ist meine Handynummer und meine persönliche Mailadresse ist omnipräsent nachher auf meinen Auftritt. Mhm. Und nutzt die Kanäle, wenn ihr direkt mit mir zu tun habt.
Genau. Und da die Ausstrahlung eh im Juli ist, ist es eh schon gegessen, sage ich jetzt super einmal. Und das heisst, also Roman Büchler Strich Partner, hast du gesagt, gell?
Roman Büchler Strich Partner.ch ist die Webseite.
Genau. Und dort findet man sicher auch deine Bücher.
Genau. Dort findet man jetzt alles. Dort ist jetzt alles konsolidiert, was. Okay. Rede Roman in the Box, mein YouTube-Kanal, ja, auch sehr empfehlenswert mit Minuten, eineinhalb Thesen über Leadership, Strategie und Organisationsentwicklung.
Cool.
Ich tue gerne teilen, weil teilen hilft bei der Weiterentwicklung in der Masse.
Genau, das ist super. Und dann ist nämlich das auch der Hauptlink, wo wir reingehen. Würde ich meinen. Miriam?
Genau. Ja, gell. Es hat sich schon abgezeichnet, bevor wir gestartet haben mit der Aufzeichnung, dass wir eigentlich einen Tag füllen miteinander, weil ja einfach so viele spannende Themen gibt. Aber nichtsdestotrotz wird jetzt unsere Abschlussfrage stellen, auch schweren Herzens.
Unbedingt, gerne.
Genau. Ja. Roman, was ist dir all in diesem Wandel wirklich immer wichtig geblieben?
So overall die eine Antwort. Mir ist wichtig, das ist der Grund, warum ich vorangegründet habe. Ich habe mit so vielen Organisationen und Menschenorganisationen zu tun, mitarbeitende Führungspersonen. Und ich habe so viel Potenzial gesehen, wo nicht genutzt worden sind. Und zwar im positiven Sinne fürs Gesamte. Viel mit Menschen zu tun, wo ja, zum Teil auch so ein bisschen frustriert, konsterniert sind und trotzdem irgendwie gleich noch in der Organisation sind. Und ich habe mir das zur Lebensaufgabe gemacht, die Potenziale zu erkennen und zusammen mit den Menschen, wo ich darf gestalten, etwas dagegen zu tun. Dass man so viel ungenutzte Potenziale in der Organisation haben. Und ich glaube, es braucht gar nicht so viel, bis die Potenziale zutage treten können. Und vieles von dem, was es braucht, haben wir miteinander schon diskutiert und haben die auch eingebracht jetzt im Podcast. Aber das ist da, für das stehe ich jeden Morgen auf. Und ich habe bei jedem Kunden, habe ich immer gute Menschen mit guten Beziehungen, wo ich denke, da könnte man noch mehr draus machen. Und zwar nicht im Sinne von, wir müssen sie übertragen, sondern immer im Guten. Aber da hat es Aspekt, die müsste die Organisation viel mehr für sich nutzen. Das ist mein täglicher Antrieb für meine Arbeit. Das ist mein Antrieb, warum ich mit jungen Menschen sehr gerne zusammenarbeite, weil die eine ganz andere Denkansätze in meine Annahmestrukturen reinbringen, weil die so viele auch gute Ideen haben. Und ich sage immer, in uns alle hat es vorher Generationen gegeben, die in uns etwas gesehen haben, wo wir noch nicht selber gesehen haben. Und sie haben sich Zeit genommen, sie haben sich Energie genommen, sie haben Energie in uns hineingegeben. Sie haben ihre Hoffnung in uns gesteckt. Und jetzt sind wir dran.
Danke vielmals, Roman. Ja, danke, dass du da gewesen bist. Danke für die, spannenden Ausführungen. Und wir schalten nachher da ab und wir reden nachher noch weiter, noch ein bisschen. Und den Zuschauern, genau. Zuhörern danke, dass ihr dabei gewesen seid bis da. Und ja, dann freue ich mich auf das nächste Mal. Von mir aus gesehen, ciao zusammen raus.
Ciao zusammen.
Danke. Ciao zusammen.
Das war sie, unsere 56. Folge vom Podcast Transformation und Leadership mit dem Roman P. Büchler. Hey, wenn dir die Folge etwas gebracht hat, wenn sie dich weitergebracht hat, dann abonniere doch gerne unseren Podcast und leite doch die Folge irgendjemandem weiter, wo findest, hey, noch spannend, das wäre doch noch etwas für diese Person. Oder hey, kennst du den Roman? Ich leite das gerne weiter. Und ja, wenn du uns mal eine Bewertung da lässt, würden wir uns natürlich auch mega freuen. Wie schon gesagt, alle Links zum Roman findest du in den Shownotes. Und jetzt sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Bleib neugierig. Ciao.